Im Notfall sind sie zur Stelle, der Rettungsdienst. Sie sind Lebensretter, Alltagshelden, Profis ihres Fachs. Doch wer sind die Menschen, die mit Blaulicht und Einsatzhorn an uns vorbeifahren? Einen Einblick in ihren Dienstalltag gewährt ein Besuch der Rettungswache am Klinikum Magdeburg.
Blaulichtfahrten haben ein 17-fach höheres Risiko zu verunglücken, als wenn man normal unterwegs ist. Die Dummheit der Autofahrer sind keine Grenzen gesetzt. Rettungsgasse, Fehlanzeige. Es ist bei den Leuten noch nicht angekommen.
Da war die Meldung, dass Patienten eine Medikamentenumstellung hatte und dem geht es jetzt nicht mehr so gut, seitdem er die hat. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, was da ist.
Im Notfall muss alles ganz schnell gehen. Rettungskräfte und Material müssen bereitstehen. Das erfordert ständige Kontrollen und genaue Kenntnis der Ausrüstung. Dafür tragen die Retter eine große Verantwortung.
Mein Name ist Matthias Boxhorn. Ich bin hier als Rettungswachenleiter für die Rettungswachen innerhalb der Landeshauptstadt Magdeburg eingesetzt. Bin selber Notfallsanitäter, sitze auch selber im Rettungsdienst mit im Fahrzeug drin, sodass ich also hier den Notarzt fahre. Jeder muss natürlich morgens seine Sachen kontrollieren. Für mich gilt das natürlich genauso wie für alle anderen auch, sodass wir dann also entsprechend unseren Rucksack, unsere Beatmung und EKG, das sind so die drei großen Sachen, kontrollieren muss. Natürlich gehört auch das Auto dazu und die Einsatzbereitschaft muss natürlich permanent 24 Stunden am Tag und das über 365 Tage im Jahr aufrechterhalten werden. Und insofern ist es immer wichtig, dass wir alle sieben Sachen beisammen haben, wie das so schön heißt.
Ein voll ausgestattetes Einsatzfahrzeug kostet etwa 200.000 Euro. Darin befindet sich modernste Technik zur Erstversorgung des Patienten. Helfer und Fahrzeug bilden dabei eine Einheit.
Mein Name ist Olaf Angerstein und ich bin Rettungsassistent, bin seit 27 Jahren hier. Ja, und das ist unser Auto. Einmal der Rucksack, den wir mit hochnehmen, Kinderkoffer, EKG, Medomat. Ansonsten ist es noch eine Absaugung für die Patienten. Trage mit Tragetisch, den man anheben kann, Tragestuhl. Hier hinter ist eine Vakuummatratze, Reservesauerstoff, Pressluft für Inkubatoren, zweites Funkgerät. Auf der anderen Seite Medikamente, Verbandsmaterial. Adrenalin, Nitroingual, Theophyllin, insgesamt ungefähr 30 Medikamente, die wir vorhalten. Jeden Morgen muss das Auto komplett kontrolliert werden. Das darf nichts fehlen, denn einfach nachholen kann man es nicht, sondern man muss in die Wache fahren. Ja, man hat dafür selbst den Hut auf.
Wie wichtig diese umfangreiche Ausstattung ist, zeigt sich im Einsatz. Dort hilft diese moderne Technik den Rettern bei der schnellen und sicheren Diagnose der Patientin am Notfallort.
Die Sauerstoffsättigung, also wie viel Sauerstoff sie im Blut haben, das ist auch alles schön. Der Puls ist schön. Haben Sie das Gefühl manchmal, dass das Herz stolpert oder war das schon mal bei Ihnen?
Ja.
Ist das auch heute jetzt gewesen?
Herzinfarkt hatte ich auch schon.
Ja.
Stent habe ich auch.
Ja, das war ein EKG-Maßschreiben, ja, wie die Herzaktion aussieht auf dem Monitor.
Geräte und Medikamente sind wichtig und hilfreich. Doch es braucht im Umgang mit dem Patienten noch viel mehr. Die menschliche Zuwendung der Helfer ist enorm wichtig. Gerade in Notfällen gibt das den Betroffenen Halt. Dafür müssen die Rettungskräfte eine wichtige Eigenschaft mitbringen.
Mein Name ist Sebastian Schellhase, Rettungsassistent bei der Johanniter Unfallhilfe. Man kann ja sagen, was man will, aber die Leute, die in den Rettungsdienst gehen oder sind, die haben ein sogenanntes Helfersyndrom. Ja? Die wollen halt für die Allgemeinheit da sein, Leuten in ihren Gemeinden, Städten, Kommunen, wie auch immer, ein Gefühl von Sicherheit geben.
Das Helfersyndrom haben also alle Rettungskräfte. Bei der fachlichen Ausbildung gibt es aber Unterschiede. Das Rettungswesen umfasst verschiedene Berufe, wie Notfallsanitäterin Anja Runge erklärt.
Für einen Außenstehenden ist es auch total kompliziert tatsächlich. Wir können ja von ganz oben anfangen, sage ich mal. Also der Notarzt oder die Notärztin, ja, der akademische Grad, sage ich mal, im Rettungsdienst. Und dann kommt der Notfallsanitäter, das ist die höchste nicht ärztliche medizinische Ausbildung im Rettungsdienst. Dann kommt der Rettungsassistent, der wird jetzt aber sozusagen vom Notfallsanitäter, soll ersetzt werden, und der Rettungssanitäter.
Sie ist eine der wenigen Frauen im Rettungsdienst. Im Gesundheitswesen sind 3/4 der Beschäftigten weiblich. Bei den Rettungsdiensten sind es etwa 30%. Aber Frauen stellen jeden zweiten Notarzt. Die Johanniter beschäftigen in Magdeburg rund 50 Rettungskräfte. 2 davon sind Frauen.
Also prinzipiell muss man sagen, ist der Rettungsdienst schon eine Männerdomäne tatsächlich. Ich sag mal, es ist ja auch nicht so der typische Frauenberuf, ist halt körperlich anstrengend tatsächlich. Ja. Es gibt aber keinen besonderen Grund, weshalb wir in Magdeburg bei den Johannitern nur 2 Frauen haben.
Doch egal, ob Frau oder Mann, in den Einsatz gehen die Retter zu zweit. Dabei arbeiten alle Hand in Hand und die Kollegen helfen und ergänzen sich gegenseitig.
Also wir fahren nicht immer mit denselben, aber ansonsten fährt eigentlich jeder mit jedem. Aber wir wissen schon im Voraus, wie unser Dienstplan ist und mit wem wir denn an den Tagen fahren. Ja, und häufig sind es dieselben, sag ich mal.
Feste Teams, ja. Die Woche bin ich mit Robert zusammen und von daher so, dass immer 2 Leute mit einer ausgewählten Qualifikation zusammen auf dem Auto fahren.
Im Einsatz macht sich die professionelle Routine der Teamarbeit bezahlt. Einer untersucht den Patienten und sichert die Vitalwerte. Der andere erfragt wichtige Informationen wie Medikamente und Vorerkrankungen. Das spart wertvolle Zeit. Dabei ist Fachwissen und Einfühlungsvermögen gefordert.
Meistens, wenn ich aufstehe,
dann wird Ihnen schwindelig, das ist das Problem, ja. Wird Ihnen dabei auch übel?
Ja.
Nehmen Sie Medikamente gegen Ihren Blutdruck?
Ja.
Haben Sie mal einen Zettel für mich, wo alle Medikamente draufstehen?
Ach, da liegen die ganzen. Ich habe den Zettel meiner Ärztin gegeben, den habe ich nicht wieder gekriegt.
Ja, das ist nicht gut.
Ja.
Also die Schilddrüse hat Probleme, ja?
Ja.
Den Magen haben Sie Tabletten, damit die Tabletten besser vertragen werden?
Ja.
Denn gegen den Blutdruck haben Sie auch was, ja? Sie müssen mir mal bitte ansagen, wie Sie diese Tabletten nehmen. Sie haben ja keine Übersicht. Die Pantoprazol, wann nehmen Sie die?
Nur eine immer.
Eine morgens?
Eine, alle morgens.
Alle morgens, ja.
Außer die Cholesterin, die nehme ich abends.
Okay, wir machen jetzt mal weiter mit der Schilddrüsentablette, ja, das L-Thyroxin.
Ja.
Die nehmen Sie auch einmal morgens?
Ja.
Okay. Die für den Cholesterin, also das Atorvastatin, ja, die nehmen Sie morgens und abends?
Ja.
Eine Tablette?
Eine, ja.
Und die für den Blutdruck, das Valsacor?
Auch eine nur.
Frühmorgens, ja.
8,2 haben wir jetzt den Zucker.
Also das ist ja gut, seit ihr die großen Spritzen nimmt.
Das ist ja das Einzige, das ja einigermaßen gut ist. Ja.
Aber da gibt es noch ein paar Nebenwirkungen sozusagen, mit denen Sie nicht zurechtkommen.
Richtig, ja.
Zwischen den Einsätzen halten sich die Retter in der Wache in Bereitschaft. Hier lagert Material und die Fahrzeuge können sicher untergestellt werden. Für die Mitarbeiter gibt es einen Aufenthaltsraum mit Teeküche und Fernseher. Arztserien wie In aller Freundschaft erfreuen sich dabei großer Beliebtheit. Wachleiter Matthias Boxhorn beschreibt die Wache.
Wir haben hier in dieser Wache natürlich vor einigen Jahren aufgrund der Erhöhung Vorhaltungen im Rettungsdienst hier in Magdeburg einen Anbau in Gange bekommen müssen. Wir haben jetzt hier also unten eine Garage, wir haben hier unten jeweils das NEF, also Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen zu stehen. Und direkt über uns befinden sich die Sozialräume für die Besatzung des Rettungswagens. Also das sind 2 extra Ruheräume, wo sich jeder Mitarbeiter innerhalb eines 24-Stunden-Dienstes auch zurückziehen kann. Darüber hinaus befindet sich dort oben natürlich auch noch ein kleiner Sanitärtrakt und auch der Ruheraum des Notarztes, der noch über eine extra Nasszelle verfügt. Auch da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um wirklich auch ein gutes Klima des Arbeitens auch zu schaffen, bei allem Stress, den man täglich hat.
Die Mitarbeiter haben aber wenig Gelegenheit, die Unterbringung zu genießen. Ständige Bereitschaft und häufige Alarme bestimmen den Dienst. Wenn der Melder geht, geht es los.
Warten ist hier eigentlich mehr oder minder schon die Ausnahme, weil wir sind ja auch gleich, eigentlich fängt der Dienst um 7 an für uns beide. Wir sind ja auch schon kurz nach 6:30 alarmiert worden. Entweder hat man mal eine halbe Stunde Luft, so wie jetzt zum Beispiel, kann mal sich hinsetzen, kann sich was essen, Tasse Kaffee genießen oder ganz einfach mal ein bisschen die Ruhe noch. Aber ansonsten hat man durchweg eigentlich hier gut zu tun.
Also wenn sie piept, müssen wir los.
Genau.
Egal, was du machst. Ob du schläfst, ob du rauchst, ob du duschst, ist völlig egal.
Egal, ob wir essen oder ob wir gerade auf der Toilette sind, dann müssen wir los. Also die 12 bzw. 24 Stunden, die wir hier sind, da kann jederzeit was passieren.
Selbst wenn mal gerade kein Alarm sein sollte, gibt es noch genug zu tun. Fast pausenlos gibt es viele verschiedene Arbeiten zu erledigen.
Wo du aber 1000 andere Sachen mitmachst, das ist das Problem. Das ist also nicht nur anhand der Einsätze die Zeit, die du hier arbeitest oder etwas machst, sondern alles drumherum. Auto waschen lassen, dann bestücken, Protokolle eingeben. Das ja, zählt ja alles zu dem eigentlichen Einsatz nicht dazu. Ja, Apotheke und irgendwelche Ware kommen, die mit annehmen. Alles noch dazu.
Apropos Ware annehmen. Kaum hat er das gesagt, da fallen dem Wacheleiter ein paar Kisten auf, die gerade angeliefert wurden.
Ich sag, sie kommen. Das ist schön. Das müssen wir nachher mal einsortieren alles. Das heißt, die große Kiste, wann ist denn das gekommen? Wann ist denn das gekommen? Die große. Ach, es fehlen mir nämlich noch Tücher. Oh, da wird eine neue Aufgabe klar heute. Die durchschneiden. Die sind 40 mal 40. Da ich ja chronisch geizig bin, kommt da mal eine Schere dazu. Dann lege ich das auf den Tisch. Und dann muss ich immer einen finden, der aus 40, 40, 20, 40 macht. Dann habe ich nicht 10 Stück, sondern 20, also zusammen 40. Weil ich bin dafür, die sind ja viermal so groß. Ja, die Größe reicht aus. Brauchst es nicht viermal haben, an der Größe her. Und dann sage ich immer lieber aus hygienischen Gründen, einmal mehr wechseln, in Müll hauen. Packe ich gleich mal dem Robert hin, dann freut sich der Robert. Der Robert versteht ihn nicht. Der Robert ist nämlich ein Schauer.
Oh nee, nicht zerschneiden.
Ich bin wie Fati.
Irgendwas ist hier immer. Entweder wir kriegen irgendwelche Lieferungen, uns kommen Vertreter oder neue notärztliches Personal, was sich vorstellt und eingeführt werden möchte. Wir selber bilden ja auch aus und haben häufig Praktikanten, die sind nur gerade alle zur Schulung. Die sind dann auch alle immer als dritter Mann noch auf dem Auto eigentlich und werden ja dann auch noch hier unterrichtet. Von daher, zumindest tagsüber, erstmal bis zum Abend, ist immer ein bisschen Betrieb.
Als anerkannte Lehrrettungswache werden hier neue Rettungskräfte praktisch ausgebildet. Im Gesundheitswesen sind Fachkräfte knapp. Wie sieht es bei den Rettern mit dem beruflichen Nachwuchs aus?
Was den Nachwuchs anbetrifft, haben wir jetzt hier in Magdeburg schon Probleme, aber sie sind überschaubar, sie sind lösbar. In den ländlichen Strukturen, da ist es mitunter auch schon dramatisch. Das hängt halt einfach auch damit zusammen, wo wenig Leute wohnen, gibt es natürlich auch logischerweise weniger Nachwuchs. Und wenn man natürlich junge Leute begeistern kann für Rettungsdienst, dann wollen die natürlich auch erstmal in einer größeren Struktur, in einer Stadt fahren. Das sind natürlich Probleme, die man hat. Wie gesagt, Nachwuchssorgen, ja, ich sag's mal so, eher überschaubar.
Die Arbeitsbedingungen im Rettungswesen sind jedenfalls besonders. Man sollte sich gut informieren, was einen erwartet und welche Anforderungen gestellt werden.
Man sollte schon wachen Verstandes sein und der Rettungsdienst an sich kann und ist mitunter auch sehr anstrengend. Man darf ja nicht vergessen, dass wir hier 24-Stunden-Dienste machen. Jeder möge mal überlegen, wenn er nachts um 3 mal ein natürliches Bedürfnis verspürt und muss schon sich sammeln, um den Weg zur Toilette zu finden. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man nachts durch eine Stadt fahren soll und soll sich dann auch noch kritischen Situationen stellen, so kann man sich das vorstellen, wie schnell man da von 0 auf 100 hochfahren muss. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die man sich im Vorfeld sehr genau überlegen muss. Und es sind natürlich auch verschiedene Dienste, die man fahren muss. Das ist Segen und Fluch zugleich. Segen insofern, dass man sicherlich auch mal 1 oder 2, vielleicht auch mal 3 Tage innerhalb einer Woche frei hat. Aber das bedeutet Umkehrschluss auch, dass man an einer anderen Stelle arbeiten muss, wenn wiederum die anderen zu Hause, ich sag's mal so, auf der faulen Haut liegen, wie zum Beispiel so ein schönes Wochenende. Das verbringt man durchaus natürlich dann mal in der Rettungswache und nicht zu Hause im Garten.
Ich verbringe weitaus mehr Zeit hier als irgendwo anders. Einfach zu rechnen, 24-Stunden-Dienst. Man ist nie 24 Stunden zu Hause. Die Familie ist nie 24 Stunden zu Hause, außer im Urlaub. Und das begrenzt sich dann schon.
Trotz 24-Stunden-Schicht, trotz ständiger Alarmbereitschaft, trotz gefahrvoller Fahrt zum Notfall, die Helfer bleiben im Einsatz professionell und wenden sich ihrer Patientin zu. Sie erklären ihr ausführlich die Diagnose und beraten sie über die weiteren Schritte. Dabei gilt es, volle Konzentration zu bewahren, damit wichtige Informationen aufgenommen und für die weiteren Behandlungsschritte zur Verfügung stehen.
Sie hören ja jetzt gerade Ihren Herzschlag, das ist es, was hier piept, ja, und das merken Sie vielleicht auch, das ist jetzt sehr regelmäßig.
Ja, der Blutzucker ist okay, ja, der Herzschlag und die Frequenz scheinen auch okay zu sein, der Blutdruck ist schön, also soweit ist alles, was wir jetzt messen können, das ist ja hier begrenzt, was wir machen können, in Ordnung.
Ja.
Ja, aber Sie haben ja trotzdem diese Beschwerden. Man kann jetzt mutmaßen, wenn das alles irgendwie damit zusammenhängt, ja, dass Sie seit der Einnahme dieser neuen Spritze, dass Sie da immer die Beschwerden haben, dass das Nebenwirkungen genau dieser Spritze sind. Wenn Ihre Diabetologin Ihnen da nicht wirklich weiterhilft, kann ich jetzt Ihnen nur anbieten, wir fahren in die Klinik, stellen das Ganze so vor, wie es ist. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, wie es in der Klinik weitergeht. Ja, ob Sie dort aufgenommen werden, wieder nach Hause entlassen werden, ob die sagen, sie stellen das um oder ob die Internistin dort sagt, sie traut sich da nicht ran, wenn sie eigentlich eine andere Diabetologin haben. Ja, trotz alledem ist das Einzige, was wir jetzt machen können. Also wir fahren natürlich nur ein Krankenhaus an und nichts anderes.
Ja.
Und Sie können uns nur begleiten oder halt, wenn Sie das partout nicht möchten, auch hier bleiben. Mhm. Ich muss mir die Spritze mal noch aufschreiben.
Mhm.
Du. Und vielleicht nehmen wir die Falsten mit.
Und ja, sowieso. Insulinpens immer. Da gibt's ja Millionen. Also du. Nehmen wir das immer mit.
Ja. Dulaglutid. Wie sieht's denn bei Ihnen jetzt aus? Möchten Sie eher mitkommen oder widerstrebt Ihnen das?
Ja, ich würde lieber mitkommen.
Ja, na, das ist ja super, dann verstehen wir uns ja.
Vielleicht eine Infusion, dass ich. Die hat mir mal geholfen.
Ja, aber das Ding ist halt jetzt gerade, dass eigentlich alles okay ist, ja. Also man wird so. Ihnen nun vielleicht auch eine Infusion geben in der Notaufnahme, es kann gut sein. Aber jetzt gerade gibt es keinen wirklichen Grund, ja. Also es mag sein, dass Ihnen damals denn besser war danach.
Ja.
Aber das kann ich Ihnen nicht versprechen, ja. Was auf jeden Fall gemacht wird, nochmal Blut abgenommen, nochmal angeschaut, wie die Zusammensetzung von dem Blut ist.
Ja.
Ja, ob man da vielleicht irgendwas erahnen kann, was jetzt die Ursache des Ganzen ist. Aber ansonsten ist das nachher alles Entscheidung des Arztes, der da vor Ort in der Notaufnahme ist. Ja, da kann er seine eigene Therapie wählen.
Nach dem Gespräch ist die Patientin zum Transport bereit und wird von den Helfern sicher im Rettungswagen untergebracht. Wichtig ist dabei, den aktuellen Einsatzstatus an die Leitstelle zu melden und den Einsatz genau zu protokollieren.
Alles anlassen, hier dürfen Sie mit Schuhen ins Bett. Soll ich den Kopf noch ein bisschen hochmachen?
Ja.
Sie sagen Stopp.
So gut.
Schnallen Sie nur an, gar nicht erschrecken.
Leitstelle Magdeburg, Akon 71, 83, 01, einmal nach Olvenstedt.
Ja, alles klar, 71, 1, einmal Olvenstedt.
Robert Abfahrt, 9.30 Uhr.
Nur dank der eingespielten Zusammenarbeit der Rettungskräfte kann im Notfall schnell und zuverlässig geholfen werden. Dabei können die Retter auch selbst in Gefahr geraten.
Egal, ob du jetzt mit dem Notfallsanitäter und Rettungsassistent, Schräger, Rettungssanitäter zusammen bist oder die Zusammenarbeit mit dem Notarzt, das trittst immer als Team auf. Und das ist wichtig, weil man muss auch ständig den anderen auch mit im Blick haben. Hat nichts damit zu tun, dass man dem nicht traut, aber dass man auch immer up to date ist. Was denkt der jetzt gerade? Was will der machen? Warum macht er das? Habe ich vielleicht was übersehen? Hat der was übersehen? Und spätestens, wenn du nachher in irgendwelchen Gefahrenstellen bist, dann gilt es sowieso, das Augenmerk nicht nur auf den Patienten zu richten, sondern auch auf seine eigene Sicherheit. Also Eigenschutz geht immer vor. Ja, also da kann auch immer mal ganz schnell ein Gegenstand geflogen kommen oder irgendein Passant ist der Meinung, dass die Absperrung für ihn nicht gilt. Sowas gibt es ja auch. Also da muss man immer alles mal ein bisschen im Blick haben.
Verletzte bei Unfällen, Krankheit und Gefahr für Leib und Leben. Notfälle sind im Rettungsdienst Alltag. Wie gehen die Helfer mit der Belastung um?
Naja, man muss ganz ehrlich gestehen, man reflektiert die Einsätze eigentlich zum Großteil überhaupt nicht. Es gibt interessante Fälle, die reflektiert man schon, wie das Outcome des Patienten ist, beziehungsweise wie das Einsatzgeschehen abgelaufen ist. Und ansonsten, ja, so schwere Sachen, die lässt man einfach so erst gar nicht an sich rankommen. Das ist das Gesündeste für Körper und Geist, ja. Es gibt natürlich Einsätze, die verfolgen einen ein bisschen. Ich hatte diesbezüglich eigentlich noch nicht so lange. Ich bin ja seit 2010 im Rettungsdienst. Ich hatte bis jetzt noch keinen Einsatz, der mich auch bis in meinen Schlaf verfolgt hat. Bis jetzt habe ich alles gut wegstecken können.
Zwischen den aufreibenden Einsätzen muss sich Wachleiter Matthias Boxhorn um administrative Dinge kümmern. Zum Beispiel die Instandhaltung der Wache. Hausmeister und Reinigungspersonal müssen eingewiesen werden. Nebenbei isst er schnell mal einen Apfel, weil jederzeit der nächste Einsatz kommen könnte.
Einmal jetzt die Garage neu dran mit sauber machen. Türklinken, macht ihr das auch?
Muss er auch selber.
Ja.
Nee, machen wir nicht.
Nee, aber ich sag dem Bummi Bescheid.
Der war schon mal hier, das haut sich hin hier mit unserer T90-Tür hier. Da ist die Klinke ab immer.
Ich sag dem Bummi Bescheid.
Genau, danke. Aber siehst du, läuft das hier, ja? Guten Tag. Und ich bin halt froh, dass ich zum einen in der Administration bin, aber zum anderen auch draußen tätig bin. Da kriegst du natürlich auch alles mit. Das ist immer ein Vorteil.
Auf der Rückfahrt in die Klinik macht sich Sebastian Schellhase so seine Gedanken über den Einsatz. Dabei kommt ein grundlegendes Problem zur Sprache.
Typischer Fall, ja. Der Patientin geht's schlecht. Sie hat sich an ihren Diabetologen gewandt. Der O-Ton war, nehmen Sie das Medikament einfach weiter, obwohl Sie es nicht vertragen. So, wenn es schon seit Wochen geht, dass der Ehemann das irgendwann nicht mehr toleriert, ja. Und dann wird halt diesbezüglich irgendwann der Rettungsdienst gerufen. Dass es der Patientin schlecht geht, die Frage stellt sich gar nicht. Ja, aber es ist jetzt eigentlich auch kein Fall für uns gewesen. Wir fahren so jetzt zwar trotzdem in die Klinik. Medizinisch gesehen, die Werte waren jetzt soweit in Ordnung. Gab es jetzt für uns eigentlich im Grunde genommen keinen Bedarf, die Patientin in die Klinik mitzunehmen. Aber wie gesagt, der Weg führt uns eh wieder zurück nach Olbestedt. Und von daher nehmen wir sie jetzt mit, weil sie das wünscht. Und dann kommen wir dem nach. Das ist ein typischer Einsatz, ja. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, was wir so haben im dienstlichen Einsatz. Stichwort Kreislauf ist, denke ich mal, so habe ich es im Gefühl, eins der häufigsten mit. Status 8.
Ja.
9.37 Uhr. Signalisieren wird jetzt mit dem Status 8 der Leitstelle, dass wir im Krankenhaus angekommen sind und die Patientin jetzt übergeben. Wir quasi nicht verfügbar sind für die Leitstelle, weil wir uns ja noch in diesem Einsatz jetzt befinden.
Der Rettungsdienst soll Menschen aus lebensbedrohlicher Lage retten. Dafür wird das Fachpersonal und die teure Ausrüstung vorgehalten. Der Rettungsdienst und die Notfallambulanz der Klinik sind heute aber oft das letzte Glied in einer Kette von Erkrankungen, Diagnosen und Therapien. Sie müssen dann das auswetzen, was vorher im Gesundheitswesen nicht funktioniert hat. Frustration bei den Helfern entsteht aber auch durch Rücksichtslosigkeit und fehlendem Respekt ihnen gegenüber.
Was wenig Anerkennung, aber muss viel Prügelei stecken. Die wissen überhaupt gar nicht, wo, wie, was oder wie viel du zu tun hast oder wo du herkommst, dass du vom anderen Ende der Stadt kommst. Und wir sind schon schnell. Ja, also 12 Minuten ist nicht so viel Zeit, die du hast. Ja, und ich habe es mal geschafft, in 11,5 Minuten von hier bis Magdeburg im Sieg. Das ist hinten, wo Pflanzenrichter ist, wenn es da schön weg rausgeht. Achso, war übrigens Berufsverkehr. Achso, und das war auch noch da, wo es so Richtung Winter ging. Also ich war richtig sportlich. Du riskierst schon ein bisschen was. Also ich fahre lieber ohne Blaulicht, komme ich besser voran. Verkehrsteilnehmer wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Das ist ein bisschen komisch.
Die anfangs erwähnte grenzenlose Dummheit der anderen Autofahrer gegenüber Rettungswagen zeigt sich gerade sehr deutlich. Als der Wagen zur Wache zurückkommt, steht dort schon ein anderes Fahrzeug in deren Garage.
Gucken gerade, da hat anscheinend eine Dame gedacht, die offene Garage ist zum Parken gedacht. Hat sich mit dem privaten PKW da reingestellt. Ja. Aber Mein Kollege klärt das gerade schon, dass das keine öffentlichen Parkplätze sind, unsere Fahrzeughallen. Dass irgendwo was gesperrt ist, ja. Oder man ist auf einmal eingeparkt aus irgendeinem Grund, ja. Aber dass sich jemand in unsere Rettungswachen-Fahrzeughalle reingestellt hat, ist schon was, was ich noch nicht gesehen habe, ja. Standst du drinnen?
Na, fast. Fast. So, jetzt versuche ich mal wieder auf meinen Platz zu kommen. Ja, ja, das ist aber, wie gesagt, da können wir ja mit um mit den Verrückten hier in dieser Stadt.
Aber das ist auch nicht,
du musst mal ein bisschen
auffällig, wenn man auch mal neben einem Notarztwagen steht. Nee.
Nö, das ist ja gar nicht mal so schlimm.
Aber nicht nur andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch eine Vielzahl an Einsätzen, die eigentlich keine sein müssten, zerren an den Kräften und den Nerven der Retter.
Oftmals brauchst du eigentlich nur einen Führerschein, weil es nicht lebensbedrohliche Zustände sind, sondern Bauchschmerzen seit 14 Tagen. Wo sie gerade mal hier sind, gucken sie mal, ich habe hier was an der Hand. Und die Rettungsstellen werden vollgekippt mit Leuten, die sonst einfach einem Arzt vorgestellt werden. Aber da sie ja alles gemacht kriegen an einem Tag, darum ist das da so voll. Wenn das vorher ein bisschen sondiert werden würde, dass da vorne ein Arzt sitzt und sagt, die sind was für die Rettungsstelle und die sind was für, wo sie ein bisschen warten können für einen ganz normalen Arztbesuch, hättest du da nicht mal ein Drittel da drüben. Das ist auch sehr ärgerlich, weil also auch für das Krankenhaus ist das also eigentlich ein Verlustgeschäft. Und die Leute, die da arbeiten, die krauchen auf dem Zahnfleisch. Ja, das ist also der Patientendurchfluss unglaublich.
Auch sein Kollege sieht das Problem ähnlich kritisch und berichtet von seinen Erfahrungen.
Das Anspruchsdenken der Leute ist in den letzten Jahren immens gestiegen. Jeden Tag hat man solche Fälle mit bei. Es gibt Dienste, da fährt man, salopp gesagt, von einem Schwachsinn zum nächsten, ohne das abwerten zu sagen, aber es ist ganz einfach so. Dann fährt man zu einer Schnittwunde, die stark blutend sein soll. Letztendlich hat sich die Mutti beim Kartoffelschälen sozusagen einen ganz kleinen Rietsch in den Zeigefinger. Es blutet natürlich, logischerweise ist es eine offene Wunde, aber es ist in dem Fall, das ist nichts für einen Rettungsdienst. Und dann werden die Leute auch vor Ort manchmal ganz ungehalten, wenn man sagt, das ist gar nicht unser Fall. Das ist entweder was ist für einen kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder das ist ganz einfach, warum sind sie denn nicht zu ihrem Hausarzt gegangen? Ja, der hat keine Zeit oder der kommt nicht oder der hat Urlaub, aber da gibt es doch denn eine Vertretung. Und es gibt genug Ausreden, die man tagtäglich hört, warum, wieso, weshalb man denn letztendlich sich dazu entschlossen hat, den Rettungsdienst zu rufen. Weil der kommt ja immer.
Der Rettungswagen kommt immer und immer öfter. 5 Millionen Einsätze und ein Anstieg um bis zu 10% pro Jahr führen an die Grenze der Belastbarkeit. Während die Gesellschaft altert und immer mehr Menschen allein in ihrem Zuhause leben, geht die Hausarztversorgung zurück. Manche Menschen sehen dann den Rettungswagen als eine gute Möglichkeit, zügig und umfassend medizinisch versorgt zu werden.
Also manche heben sich das auf und sagen dann, ich dachte, es wird besser. Und dann rufen sie nachts an. Manche rufen auch nachts an, weil sie denken, nachts ist hier nicht so voll. Es gibt also vielfältige Beweggründe, warum Patienten hierher verbracht werden wollen. Ja, und da wir es ja nicht auch nicht ablehnen dürfen, wenn einer ins Krankenhaus gebracht werden will, kannst du ja nicht sagen, mache ich nicht. Nimmst du mit. Und hier musst du ein Verkaufsgespräch führen, um es mal böse zu sagen. Weil eigentlich ist es ja dann auch nichts fürs Krankenhaus, wenn man mal nur mal sich wortwörtlich durchchecken lassen möchte. Also Landrettung, da ist es noch nicht ganz so schlimm. Da rufen sie an, wenn wirklich was ist. Aber hier, also die Leute verweichlichen. Die vergessen auch, dass sie bei Fieber mal eine Tablette nehmen können oder mal Warnblicke machen oder einfach mehr trinken. Das wissen die nicht mehr. 70-jährige Patienten, die das einfach von heute auf morgen nicht mehr wissen. Die Leute werden zur Unselbstständigkeit und zur Hilflosigkeit erzogen. Das ist ganz schlimm. Und die wirklich was haben, die kommen dann oftmals in der Faxe. Haben wir auch schon gehabt.
Diese unschönen Seiten der Arbeit hält aber die Rettungskräfte nicht davon ab, bei jedem Notruf erneut auszurücken und sich mit vollem Einsatz um die Patienten zu kümmern. Egal, was der Grund des Notrufes war. Der Einsatz ist mit der Übergabe an die Notaufnahme in der Klinik beendet. Und der Dank der Patientin ist ihnen gewiss.
Arzt geredet, erzählt, wie es ist. Ja, und ja. Der braucht noch ein paar Minuten, hat noch ein oder zwei andere Patienten und dann wird er sie reinholen und auch nochmal mit ihnen das Ganze besprechen. Ja, und sagen, welche Möglichkeiten es gibt, wie es weitergehen kann, ja. Dass es ihnen vielleicht besser geht mit der ganzen Situation. Ja,
ja, das, ja. Furchtbar, damit kann man, ich muss dann lieber sterben.
Ja, also nee. Weit ist es ja noch
das,
nicht.
Das wollen wir ja nicht, nee.
Nee. Ein bisschen wollen wir noch.
Genau. Denn alles Gute, ja?
Ja, danke schön.
Auch wir sollten diesen Blaulichtengeln Dankbarkeit und Respekt zollen. Bitte geben Sie Einsatzfahrzeugen immer freie Bahn und bilden im Verkehr eine Rettungsgasse. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt empfiehlt bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Atemstillstand, starken Blutungen, einem Unfall oder anderen schweren Verletzungen oder Erkrankungen stets die Notrufnummer 112 zu wählen. Die Einsatzzentrale kann dann die Lage bewerten und Hilfe schicken. Mit allen akuten gesundheitlichen Beschwerden, mit denen Sie zu Sprechstundenzeiten eine Arztpraxis aufsuchen würden, aber die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann, können Sie sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 wenden. Bleiben Sie gesund!